Technologien der künstlichen Intelligenz. Sie verändern die Welt, sie verändern unser Leben. Wir hören das oft. Wenn wir uns über Technologien unterhalten, dann ist es, glaube ich, wichtig, diese Technologien in einer Klammer zu sehen, und außerhalb der Klammer steht erstens, wir sind Geschöpfe in einer von Gott erschaffenen Welt. Und jeder von uns hat einen Auftrag von seinem Schöpfer mitbekommen, zu gestalten, die Erde untertan zu machen und so weiter. Und außerhalb der Klammer steht für mich auch noch Matthäus 25 im Vortrag nicht nur erwähnt, weil das Feld frei war und jeder Vortrag eine Bibelstelle braucht. Für mich als Wissenschaftler ist es wichtig, nicht nur in der Klammer zu forschen und den Blick nicht drüber raus zu haben, sondern ich brauche für mich, für meine Arbeit, für den Sinn, für das, was ich tue, das große Bild. Und es zu dem großen Bild gehört in der KI-Forschung für mich persönlich Matthäus 25 als Nicht-Theologe, ich interpretiere so. Jesus war noch mal mit seinen Jüngern zusammen, kurz bevor er gekreuzigt wurde, und da kommt noch mal das Wichtige auf den Tisch. Kapitel 24, 25, 26, da geht es nochmal um die letzten Punkte, die Jesus wichtig waren. Und er sagt zu seinen Jüngern, die Zeit, die kommt, ist wie? Ein Herr geht, er hinterlässt Ressourcen seinen Mitarbeitern und sagt, macht was draus. Setzt sie für mich ein und ich werde wiederkommen, und dann kommt eines Tages der Herr wieder. Und seine Mitarbeiter präsentieren, was sie mit dem, was Gott gegeben hat, gemacht hat. Sie kennen alle die Geschichte, ihr kennt alle die Geschichte. Zwei haben damit gewirtschaftet, vielleicht weil ich BWLer bin, gefällt mir die Geschichte so gut, weil da steht, sie haben gut gewirtschaftet. Sie haben was draus gemacht. Und der Dritte hatte Angst. Und hat das, was Gott uns zur Verfügung gestellt hat, vergraben. Angst. Ich habe weitergelesen in Matthäus 25. Das hört nicht auf beim Wirtschaften, sondern da gibt Jesus nochmal einen Hinweis. Was sind nachher die Kriterien? Was habt ihr getan? Ich war durstig, ihr habt mir Wasser gegeben. Ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war im Gefängnis, ihr habt mich besucht. Ich möchte mich als Wissenschaftler an dem messen lassen, was ich mit meinem Leben dazu beigetragen habe, dass Gott geehrt wird und dass es meinem Nächsten besser geht. Was für eine Vorstellung, wenn Jesus wiederkommt und einem auf die Schulter klopft und sagt, hey, treuer Knecht, du hast was draus gemacht, geh hin, in Freudensaal. Und wahrscheinlich ist es auch euer Wunsch im Leben, aus dem, was Gott uns gibt, was zu machen. So, und jetzt haben wir Technologien. Wir können von vorneweg sagen, diese Technologien, da haben wir Angst vor, wir vergraben sie, wer weiß, was man damit alles machen kann. Kann man machen. Man kann sie aber auch in den großen Bogen stellen und sagen, Gott hat uns einen Schöpfungs-, einen Auftrag gegeben, und er hat uns Ressourcen gegeben, und da gehören Technologien zu. Und wir haben das Marketing-Aspekte, wir haben verlernt, den Begriff ganz auszusprechen. Wir reden von Technologien der künstlichen Intelligenz, kurz KI. Das muss uns keine Angst machen, das sind Technologien. Und ich möchte mit Ihnen in den nächsten 20 Minuten mal näher in die Klammer reinschauen, was sind Technologien der künstlichen Intelligenz, KI? Dann würde ich von Ihnen gerne wissen, was ist das Gegensatzpaar zu künstlicher Intelligenz? Menschliche Intelligenz kann es nicht sein, aber da helfen Sie mir nachher. Was ist das Gegensatzpaar, wenn Sie die Technologien der KI verstanden haben, dann wissen Sie ja, was das Gegensatzpaar ist. Also 20 Minuten haben wir KI verstanden, dann reden wir darüber, was ist der Gegensatz, und dann kommen wir zurück auf, was heißt es nun für uns ganz konkret, wie sind wir treue Diener unseres Herrn und nutzen Technologien in Verantwortung vor Gott und den Menschen, so wie es unser Grundgesetz, wie es uns die Bibel vorgibt. Was ist künstliche Intelligenz? Nun, ich glaube, was steht künstliche Intelligenz, Technologien der künstlichen Intelligenz dann gut, wenn wir die Geschichte kennt. Die Technologiegeschichte beginnt jetzt an meiner Stelle in den 70er Jahren, da sind wir, glaube ich, jetzt alle bei. Da gab es die ersten Computer, die ersten Softwareprogramme. Und Software, und wenn ich jetzt Software den Begriff verwende, dann meine ich immer die Kombination aus Computer, also Hardware und Software, also Computerprogramme, ne, landläufig. Computerprogramme sind angetreten, um strukturierte Aufgaben vom Aufgabenträger Mensch auf der Aufgabenträger Maschine zu verlagern. Ich mache Ihnen jetzt Beispiele, ne? Das ist einfach, das verstehen wir alle. Was ist eine strukturierte Aufgabe? Also wir in der Wissenschaft unterscheiden zwischen strukturierten Aufgaben und unstrukturierten Aufgaben. Eine strukturierte Aufgabe ist eine Aufgabe, da kenne ich für die darin befindliche Entscheidung eine Regel. Beispiel. Jetzt habe ich leider keins aus dem frommen Umfeld, aber geht ja auch in der Bibel um Wirtschaften. Ne? Jetzt stellen wir uns mal ganz kurz vor, wir sind hier ein Betrieb, der Fahrräder produziert. Und eine strukturierte Aufgabe wäre, wenn ich, jetzt, ich nehme einfach mal beliebig Leute, ne? Martin, wenn ich zu Martin sagen würde, Martin, müssen wir Fahrradketten als Teile für unsere Produktion nachbestellen? Was würde Martin machen? Martin geht ins Lager, zählt die Fahrradketten, kommt zurück und sagt, 20 Stück sind noch da. Wir haben eine Regel, wenn die Vorratsmenge kleiner 20 dann bestellen. Was tun wir? Martin trifft die Entscheidung, wir bestellen oder bestellen nicht anhand der Regel. Also wenn kleiner 20, wir haben noch 20, wir bestellen nicht. So, wenn ich zu Miriam sagen würde, Miriam, müssen wir Fahrradketten bestellen, beide können zählen und laufen. Ne? Sie geht ins Lager, zählt die Fahrradketten, kommt zurück, 20 Stück. Müssen wir bestellen? Nee, sind über 20 Stück. Das ist eine strukturierte Aufgabe, wir kennen die Regel. Und jetzt sind wir ab den 70er Jahre hergegangen und haben gesagt, das sind doch Aufgaben, da brauchen wir den Aufgabenträger Mensch nicht. Da können wir automatisieren. Ich maße Ihnen mal kurz ans Flipchart am oberen Bereich. Sie müssen nichts lesen können, nur die Struktur sehen, das macht es nachher einfacher. Was habe ich Ihnen gemalt? Das ist das alte EVA-Prinzip. Ne? Alle, die mal in der Grundschule waren, haben es gelernt. Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, das ist das, was unsere Computer machen. Wir geben was ein, der Computer rechnet und er gibt uns was aus. Und wir haben jetzt die Regel, wenn kleiner 20 dann bestelle in unser Computerprogramm durch. Sie sehen zwei beteiligte Mitarbeiter, links der Softwareprogrammierer, durch unseren Softwareingenieur, der hat uns eine Software geschrieben, wo die Regel hinterlegt ist, wenn kleiner 20 dann bestelle. Die Aufgabe vom Aufgabenträger Mensch auf den Aufgabenträger Maschine verlagert. Wer trägt die Verantwortung? Naja, zunächst mal der die Regel formuliert. Dann vielleicht noch ein bisschen der programmiert hat, also wenn die Regel korrekt ist, aber der programmiert hat, einen Fehler macht, dann trägt er die Verantwortung. Aber wir haben eine Person, einen Geschäftsführer, einen Produktionsleiter, wen auch immer, der Verantwortung für das Ergebnis dieser Aufgabe trägt, weil er die Regel festgelegt hat. Und wenn wir über Technologien der künstlichen Intelligenz nachdenken, dann sind es immer die zwei Merkmale. Wir haben Aufgaben und wir haben Entscheidungen. Jetzt machen wir aus der strukturierten Aufgabe eine unstrukturierte Aufgabe, okay? Ich glaube, soweit haben es alle verstanden. Ne? Nicht schwierig, ne? Wir nutzen ja auch alle irgendwelche Geräte mit Hardware und Software. So, jetzt machen wir eine unstrukturierte Aufgabe. Ich nehme die Regel raus. Kleiner 20 dann bestellen, die gibt es nicht mehr, okay? Habt ihr auch nie gehört. Martin, müssen wir Fahrradketten bestellen. Er geht ins Lager, er zählt 20 Fahrradketten, er kommt zurück und überlegt, Frühjahr wird ein schöner Sommer. Wir verkaufen wahrscheinlich viele Fahrräder, Fahrradmarkt ist gut. Ich bestelle vorsichtshalber noch ein paar, damit wir, wenn es im Sommer zu Lieferengpässen kommt, wir trotzdem genügend Fahrradketten haben, um unsere Produktion durchzuziehen. Der Sommer wird gut, ich bestelle noch mal 10. Miriam, müssen wir Fahrradketten bestellen? Miriam geht ins Lager, zählt 20 Stück, kommt zurück und sagt, ui, ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass Wirtschaftslage schwierig. Wir tun gut dran, weniger Kapitalbindung im Lager zu haben. Ich warte mal, bis es 15 sind und dann entscheide ich wieder. Wer hat recht? Wer hat recht? Unstrukturierte Entscheidungen sind Entscheidungen, da kennen wir zum Zeitpunkt, wo die Entscheidung getroffen werden muss, nicht die Lösung, also was ist der bessere Lösungsweg? Wir haben die Regel nicht. Und in den vergangenen Jahren sind wir mit Computertechnik an dieser Grenze hängen geblieben. Wir konnten mit Hard- und Software Aufgaben, wo wir die Regel formulieren konnten, die Aufgaben vom Aufgabenträger Mensch auf die Aufgabenträgermaschine verlagern, aber Aufgaben, die unstrukturierter Natur sind, geht nicht. Unsicherheit. Treffen von Entscheidungen unter Unsicherheit, nach Wahrscheinlichkeit, könnte passen, könnte nicht passen, was auch immer. Und was sich hinter der Technologieentwicklung, Technologien der künstlichen Intelligenz verbirgt, ist in einem Satz gesagt, wir haben den Anspruch, zukünftig auch Aufgaben vom Aufgabenträger Mensch auf der Aufgabenträgermaschine zu verlagern, wo wir die Regel nicht kennen. Wo wir die Regel nicht kennen. Ich mache Ihnen mal ein ganz praktisches Beispiel. Es tut mir leid, dass jetzt die in der hinteren Reihe ein bisschen Schwierigkeiten haben. Wir haben leider keinen Beamer zur Verfügung. Ich zeige Ihnen mal ein Bild. Sie dürfen es kurz anschauen und dann sagen Sie mir oder überlegen Sie sich, was Sie drauf gesehen haben, okay? Sie haben es alle gesehen? So, was haben Sie drauf gesehen? Hunde, Muffins, wie viele? Sehen Sie, das ist eine unstrukturierte Aufgabe. Und die Entscheidung, wie viele Hunde sind auf dem Bild und wie viele Muffins sind auf dem Bild, ist eine Entscheidung, die zu treffen ist, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wenn Sie dieses Bild nur kurz sehen. Sie können zu keinem Programmierer sagen, schreib mir ein Computerprogramm mit einer festen Regel, das Hunde und Muffins unterscheiden kann. Bilderkennung. Wir haben bei der Bilderkennung als ein Beispiel das Problem, wir müssen unstrukturiert die Entscheidung treffen, was auf diesem Bild ist. Wir als Menschen haben Erfahrung, ich kann es aber nicht in die Regel geben. Also der erste Ansatz von künstlicher Intelligenz ist, wir nehmen... den klassischen Programmierer aus dem Spiel, den brauchen wir nicht mehr. Wir können keine Software mehr schreiben, die eine Regel kennt. Und was machen wir jetzt? Wir erstellen Computerprogramme, die selbstständig lernen auf Basis von Bildern, an dem Beispiel, die wir ihnen geben. Also, wir trainieren Algorithmen. Wir haben jetzt Trainer, ne? Hund, Muffin, zwei Hunde, drei Muffins. Wir lernen Computerprogramme ein, indem wir mit Daten trainieren. Die Regel dahinter kennen wir nicht. Die Regel erarbeitet sich das Programm selber. Und dann testen wir immer wieder und sagen, so, und jetzt habe ich hier ein Bild, wie viele Hunde sind drauf, und wenn es stimmt, dann sagen wir, sind wir zufrieden, die Wahrscheinlichkeit ist hoch genug, wir wissen, das ist nie 100%, aber auf Basis der Vergangenheit haben wir eine annähernd gut genug Wahrscheinlichkeit, dass uns das Ergebnis weiterhilft. Das sind Verfahren, Technologien der KI im Bereich der Bilderkennung. Trainingsdaten trainieren beispielsweise neuronales Netzwerk, also ein Algorithmus. Die Regel kennen wir nicht, wir können nur überprüfen, ist das Ergebnis im Rahmen der Wahrscheinlichkeit, die wir für die Aufgabe benötigen. Und sehen Sie, da haben wir viele Anwendungsgebiete, jetzt Hund und Muffin fällt mir gar keins ein, aber im Bereich der Medizin Röntgenbilder erkennen, Gewebeanomalien erkennen. Im Bereich der Landwirtschaft, sehr frühzeitig, wenn nur ein kleiner grüner Punkt aus der Erde herauskommt, zu sehen, wird es ein Schädling oder eine Nutzpflanze. Und so können wir viele Beispiele bringen, wo Technologien der künstlichen Intelligenz eingesetzt werden, vom Trainer trainiert, mit dem Anspruch an eine gewisse Wahrscheinlichkeit und dann im Einsatz die Entscheidung vom Computer getroffen wird vor dem Hintergrund der trainierten Erfahrung und der ausreichenden Wahrscheinlichkeit. Wer trägt jetzt die Verantwortung? Der Programmierer ist nicht mehr, den haben wir gar nicht mehr. Dann mögen Sie sagen, der Trainer, okay, das mag sein, man kann Trainingsdaten clever konzipieren und nicht clever konzipieren. Das ist eine große Fragestellung in der Forschung. Alle jungen Menschen, die in dem Bereich forschen wollen, die Zusammenstellung von Trainingsdatensätzen sind Fragestellungen, mit denen wir uns beschäftigen. Da kann man sehr schnell diskriminierend werden. Und diese Algorithmen werden ja nicht nur zum Pflanzenerkennen eingesetzt. Ich habe Ihnen hier noch ein anderes Bild. Für die, die hinten sitzen, sage ich, was drauf ist. Sie sehen vier Gesichter. Das ist jetzt kein Geheimnis gewesen, dafür brauchen wir keine KI. Was sieht die KI in diese Gesichter? Bilderkennung. Nun, die Software der Bilderkennung mit den Methoden, die ich Ihnen jetzt genannt habe, wurde beispielsweise in Amerika eingesetzt, trainiert, Bild wurde strafrückfällig, Bild wurde nicht strafrückfällig, Bild wurde nicht strafrückfällig, Bild wurde strafrückfällig. Und jetzt entscheidet nicht mehr der Richter, wird die Haft verlängert oder nicht, sondern unter diese Bilder könnte ich Ihnen vom Computer generierte Wahrscheinlichkeiten schreiben lassen, zu sagen, diese erste Person wird mit 20% wieder strafrückfällig, die zweite mit 77%, die dritte mit 80% und die erste mit 20%. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo, wenn wir nur die Klammer der Technologie betrachtet, wir es mit derselben Technologie zu tun haben. Erkennung von Hunde und Muffins und Gesichtserkennung zum Zwecke der Festlegung, der Berechnung der Wahrscheinlichkeit, strafrückfällig zu werden und damit die Konsequenz Haftverlängerung, ja oder nein. Und was wir in der Forschung beobachten, ist der Punkt, dass solche Technologien sehr willkommen sind, denn wer trägt denn gern die Verantwortung für eine Entscheidung, ein Mensch, der sie treffen muss, vor dem Hintergrund von Wahrscheinlichkeit und Unsicherheit, die ein anderes Menschenleben maßgeblich verändert oder beeinflusst? Haft ja oder nein? Ist doch gut, wir können nachher sagen, Herr, der Computer, den du uns gegeben hast, hat das so berechnet? Sehen Sie, und da ist es wichtig, dass wir das vor der Klammer kennen und die Technologie können wir einsetzen für viele unterschiedliche Anwendungsszenarien. Aber wir brauchen Menschen, die vor der Klammer das Gottesbild haben, was heißt, wir nutzen Technologie in Verantwortung vor Gott und den Menschen zum Nutzen meines Nächsten und zur Ehre Gottes. Und dann müssen wir die Grenze festlegen als Gesellschaft. Und wenn wir Christen unsere Talente vergraben und sagen, da haben wir nichts mit zu tun, dann lege es andere fest. Die Technologie zu verstehen, Sie haben es jetzt in, ich weiß nicht, wie lange ich gesprochen habe, 15 Minuten, Sie haben jetzt in 15 Minuten mal den Grundsatz von einfacher künstlicher Intelligenz, wie sie heute zum Einsatz kommt, verstanden. Die Entscheidung darüber, ob Spam-Mail oder nicht Spam-Mail, ob Nutzpflanze oder nicht Nutzpflanze, ob Röntgenbild mit Anomalie oder ohne Anomalie, ob strafrückfällig oder nicht strafrückfällig. Die Technologie ist dieselbe. Und wir verlagern diese unstrukturierte Aufgabe vom Aufgabenträger Mensch in unserer Gesellschaft, in unserer Welt auf der Aufgabenträger Maschine. Und das mache ich gar nicht wertend. Die Klammer entscheidet darüber, wo tun wir das und wo ist es zum Nutzen des Nächsten und wo ist es nicht zur Ehre Gottes. Aber da müssen wir Stellung beziehen. Ich bin 1992 ausgereist mit Coworkers nach Haiti, das hat mein Leben geprägt. Ich wollte nie Forscher werden, ne? Das war nie in meinem, auf meinem Plan irgendwie, aber so manches ändert sich ja im Leben, vor allem wenn Gott dann noch ein bisschen mitspielt. Wir sind damals ausgereist mit Hammer, Säge und Schweißgerät und haben Menschen dabei unterstützt, einen Lebensunterhalt zu verdienen, zu lernen, wie man mit Hammer, Säge und Schweißgerät umgeht. Das waren unsere Werkzeuge. Ihr als heutige Generation, ihr habt wahnsinnig mächtige Tools in der Hand, Methode der künstlichen Intelligenz, die Menschen an den entlegensten Orten dieser Welt und hier bei uns ermöglichen können, besser zu leben, gesünder zu leben, frisches Wasser zu haben, weil wir wissen, die Energienetze der Zukunft, die Wasserressourcen der Zukunft, die werden von Methode, Technologie, der künstlichen Intelligenz, wird da die Entscheidungen treffen, wie können wir Energie aktuell verbrauchen, wo steht sie zur Verfügung, wo nicht. Wichtige Fragestellungen. Diese Talente zu vergraben, ich glaube nicht, meine ganz persönliche Meinung, dass wir damit Gott ehren. Wir haben den Auftrag und wir haben Technologie an der Hand. So, und jetzt wartet zumindest die zweite Reihe, habe ich vorher gehört, auf ChatGPT, KI. KI ist nicht nur ChatGPT, ChatGPT ist als generative KI, ist nicht nur entscheidungstreffend, sondern ist auf Basis von Entscheidungen generierend, also erzeugend. Sie kennen das vielleicht, ne? Ihr kennt das von Texte generierend, wie es ChatGPT als ein Beispiel macht. Generative KI-Algorithmen können aber auch Bilder, Filme, ich habe einen Avatar, also wenn ich nicht in Präsenz da sein muss und die Leute verlangen, dass ich Hochdeutsch-Vorträge mache, dann macht es mein Avatar, weil der kann Hochdeutsch, ich nicht. Die generiert sowas für einen, es ist super nützlich. Wie funktioniert jetzt ChatGPT auf meinem Bild? Wir haben keinen Trainer mehr, der dem Algorithmus sagt, ein Gedicht nach Goethe hat folgende Merkmale. Das trainiert sich der Computer selber. Neuronale Netze, wie sie bei ChatGPT und Derivate zum Einsatz kommen, haben das sogenannte Corpora. Deshalb habe ich ein K reingemacht. Das heißt ein Textkörper. Und aus diesem Textkörper werden Embeddings, ganz kleine, und alle, die mal in der Schule Vektorrechnung gehabt haben, sind KI-Spezialisten, weil KI ist nichts anderes wie Vektorrechnung, also mit Wahrscheinlichkeitsvektoren zu rechnen. Ne? Aus diesen Textbausteinen werden ganz kleine Vektoren gebildet, beispielsweise Wortfolge als Wahrscheinlichkeit, beispielsweise in der Übersetzung, welcher Begriff entspricht in einer anderen Sprache welchem Begriff. Also wir haben es mit Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tun, wo Texte, im Beispiel von ChatGPT, große Texte in kleine Textblöcke zerlegt, werden bis runter auf Buchstabeebene. Diese werden als Matrix formuliert, in den Vektor gepackt. Und wenn Sie ein Prompt, also Eingabe heißt jetzt Neudeutsch nicht mehr Eingabe, sondern Prompt, ne, Sie stellen ein Prompt an die KI, das heißt eine Aufgabe, eine Frage, schreibe mir ein Gedicht nach Schiller, dann geht die Wahrscheinlichkeitsrechnung im Hintergrund los. Auf Basis dieses Large Language Models, dieser Corpora, wird berechnet, welche Worte, also ich mache mal ein Beispiel, liebe KI, schreib mir ein Gedicht über einen romantischen Sonnenuntergang hier in Stuttgart im Stil des Schillers. So, jetzt beginnt die Rechnerei, ne? Nichts anderes, Statistik. Die Wahrscheinlichkeit, welcher Buchstabe folgt auf welchen, welches Wort folgt auf welchen und wie bin ich am nächsten am Stil des Schillers. Und dann kommt die Ausgabe. Beeindruckend. Beeindruckend, was man alles berechnen kann, wie viel Logik in unserer Sprache steckt. Aber alles ist Sache der Wahrscheinlichkeit. Sehen Sie, wenn diese Corpora kein Gedicht von Schiller enthält, dann wird der Begriff wahrscheinlich als schillernd interpretiert und dann bekommen Sie ein schillerndes Gedicht. Hake an der Sache, der Algorithmus merkt es nicht. Weil er nimmt die passendste Wahrscheinlichkeit, also die höchste Wahrscheinlichkeit. Wir sprechen dann von, der Algorithmus halluziniert. Er gibt unser Ergebnis raus, wo er fest davon überzeugt ist, die Wahrscheinlichkeit ist am höchsten, aber das ist völliger Nonsens. Wer trägt jetzt die Verantwortung? Wer trägt die Verantwortung für die Texte? Wer trägt die Verantwortung für die Bilder? Wer trägt die Verantwortung für die Filme, die so generiert werden? Und jetzt sind wir in einer gesellschaftlichen Diskussion, wo ich nur ermuntern kann, dass Menschen, die vor der Klammer dieses Schemata haben, wir sind Geschöpfe Gottes, und was hier passiert, ist clevere Wahrscheinlichkeitsrechnung auf Basis von historischen Werten, aber nichts Zukunftssehendes, keine Allmacht, die den Tag von morgen und übermorgen und das ganze Geschehen im Blick hat. KI am Beispiel kennt keine Vergebung. Vergebung ist ein übernatürliches Eingreifen, das sich am Sichtbaren, am Messbaren, am Berechenbaren entzieht. Wir werden doch nicht auf die Idee kommen, dass ein KI-Algorithmus vorschlägt, dass diese Menschen vergeben wurde und er deshalb aus der Haft entlassen werden kann. Ein Computer hat, zumindest in unsere Computer, die wir nutzen für künstliche Intelligenzversuche, so, da hat noch keiner wirklich darauf reagiert, wenn man ihm angedroht habe, dass er die nächsten 5 Jahre im Gefängnis läuft. Das war dann sowas von egal. Verstehen Sie, das sind mathematische Verfahren, die wahnsinnig clever sind, die uns ein unglaublich starkes Werkzeug an die Hand geben, wo wir Aufgabe vom Aufgabenträger Mensch auf der Aufgabenträger Maschine verlagern können, wo wir selber nicht den Lösungsweg kennen. Und wo Computer vielleicht die bessere Entscheidung treffen, wenn es sich um vergangenheitsorientierte Fragestellungen handelt. Wenn wir geprüft haben, dass die Entscheidung ein Computer treffen kann, weil das in Verantwortung vor Gott und dem Menschen okay und nützlich ist. Und ich wiederhole mich, ich glaube, dass die nächste Generation gut dran tut, diese Prinzipien der Technologie, der künstlichen Intelligenz gut zu verstehen, um sie einsetzen zu können, weil wir können damit dafür Sorge tragen. Ich verstehe das Bild von Jesus, du hast mir Essen gegeben, du hast mir Wasser gegeben. Nicht nur so, dass es an Menschen gerichtet ist und Bettler was zu geben, sondern wenn ich mit meinem Leben dazu beitragen kann, dass wir bessere Ernährung produzieren können, dass wir saubere Ressourcen haben, dass wir die Schöpfung erhalten können, dann ist auch das aus meiner Wahrnehmung raus, was das Jesus ehrt. Aber, das große Aber, Sie haben gemerkt, ich habe nebenher die Mendel durchgestrichen. Künstliche Intelligenz wird aus meiner Perspektive dann, ist zumindest dann ganz stark zu hinterfragen, wo sich der Mensch aus dem Spiel nimmt, weil er die Unterscheidung künstliche Intelligenz ist die bessere menschliche Intelligenz, weil auf mehr Erfahrung basierend einsetzt. Und jetzt ist die Frage, was ist das Gegensatzpaar zwischen künstlicher Intelligenz und was ist das Gegenteil von? Menschliche Intelligenz ist nicht. Wir sind 40 Forscher am Institut, da kriegen Sie keine einheitliche Meinung. Wir sind ein weltliches Institut. Da gibt es Atheisten, die würden Ihnen was anderes sagen, wie ich Ihnen jetzt sage. Warum? Weil die vor der Klammer was anderes stehen haben. Mit der Klammer, die ich Ihnen vorher genannt habe, ist für mich das Gegensatzpaar zur künstlichen Intelligenz die göttliche Weisheit. Ich habe noch 5 Minuten. Springen wir mal ganz kurz nochmal ins Alte Testament. Die Geschichte kennt jeder, deshalb kann ich sie sehr schlicht halten. Da stehen jetzt 2 Geschäftsführer von Unternehmen, landwirtschaftliche Betriebe auf einer Anhöhe und gucken sich um und sagen, uns fehlen Produktionsressourcen. Na, also wir müssen da irgendwas machen, wir müssen uns flächenmäßig ergänzen. Und es gibt den Seniorchef, der das Recht hätte zu sagen, pass mal auf, Junior, du hier, ich dort. Beide stehen da, beide schauen sich um und der Junior trifft die Entscheidung. Oh, grünes Land, fruchtbare Ebene. Abraham, ich gehe dahin. KI hätte genauso entschieden. Bilderkennungsalgorithmen hätten geschaut und hätten gesagt, boah, grün ist besser als braun für Landwirtschaft, Wasser ist besser als Trockenheit. Die Erfahrung, die Historie, die ganze Datensätze, die zur Verfügung gestanden wären, hätte darauf hingedeutet, geh in das fruchtbare Land, ein Computer hätte diese Entscheidung getroffen. Und die mag in vielen Fällen richtig sein, versteht sie mir nicht falsch, nochmal, für uns ist KI ein super starkes Werkzeug. Aber es gibt Grenzen. Und Abraham wusste nicht nur das, was vor Auge ist, Nicht nur das, was messen, zählbar ist, nicht nur das, was algorithmisierbar ist, ist das wirkliche Lebensprägende, sondern der allmächtige Gott kann auch im unfruchtbaren Land Segen schenken. Und das ist das, was wir, aus meiner Wahrnehmung, und damit schließe ich, was wir heutzutage der Welt zu sagen haben. Wir sehen die Entwicklungen im Bereich der Technologie, der künstlichen Intelligenz. Und nein, wir vergraben es nicht aus Angst und wenden uns ab, weil wir sagen, das ist alles böse. Wir nutzen es. Wir nutzen es zur Ehre Gottes, weil wir damit einen Beitrag zu den Kriterien leisten können, die Jesus uns gegeben hat. Aber wir hinterfragen die Entscheidungen der künstlichen Intelligenz. Sie sind immer wahrscheinlichkeitsbasiert und wenn die Corpora nicht stimmt, dann kommt sowieso nur Schotter raus. Ne? Also fragen Sie mal eine Corpora, die keine biblischen Texte enthält, was der Inhalt der Bibel ist. Die wird Ihnen halluzinieren, wird Ihnen was sagen, aber das hat mit dem, was in der Bibel steht, gar nichts zu tun. Und wir sehen politisch die Strömungen, dass diese Corporas manipuliert werden, insbesondere wenn Wahlkämpfe anstehen, dass ausländische Geheimdienste und wer da immer in der Welt dran ist, wir sehen, dass in Corporas Texte eingeschleust werden, wo Jesus in einen völlig anderen Zusammenhang gestellt wird, sodass auf Basis der Wahrscheinlichkeit nachher Dinge zum Vorschein kommen, die mit dem biblischen Input nichts zu tun haben. Aber der Algorithmus hat richtig gerechnet. Ne? Übertragen wir Entscheidungen, die unseren Glauben betreffend an Algorithmus, ich glaube, da tun wir uns keinen Gefallen. Das ist Wahrscheinlichkeit, vergangenheitsbasiert auf Messbarem. Wenn wir an den Schöpfer Gott glauben, wie wir seine Zeugnisse gehört haben, dann haben wir in der Welt eine andere Botschaft. Wir nutzen KI in den Feldern, wo wir zum Wohle unserer Nächsten Messbares, Sichtbares einsetzen können und von Computer hervorragende Ergebnisse bekommen. Wir haben aber auch für uns vor der Klammer die klare Intention, wo die Grenze des KI-Einsatzes der Technologie für uns zu Ende sind. Und in der Diskussion stehen wir in der Gesellschaft und ich freue mich, dass so viele junge Menschen und so viele Leute hier im Raum sich auf diese Diskussion einlassen. Wir haben keine Antwort. Ich glaube auch, dass es nie eine Antwort darauf geben wird, weil das ist eine Frage unseres Glaubens, unseres Menschenbildes und unseres Gottesbildes. Und schön, wenn wir als Christen in diesem Feld aktiv sind. Vielen Dank.